Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, hier sind wir wieder, eure Venendocs, und heute sind wir schon bei Episode 20. Wir möchten uns heute über geschlechtsspezifische Unterschiede in der Venenheilkunde unterhalten. Das klingt so ein bisschen sperrig, dieses Thema, aber es hat ganz viel praktische Relevanz.
Ja, also nicht nur, dass man im täglichen Sprachgebrauch ja pausenlos gendern muss und nicht mehr von Studentinnen oder Studenten spricht, sondern in der Regel von Studierenden. Immerhin sind es noch keine Patientinnen, sondern sind Patienten und Patientinnen. Aber trotzdem ist es ja so, dass es Unterschiede gibt hinsichtlich der venösen Erkrankungen, je nachdem, was geschlechtsspezifische Indikationen oder Aspekte angeht. Da wollte ich dich mal fragen, Steffi, wie nimmst du das wahr? Hast du jetzt hauptsächlich Patientinnen oder Patienten?
Also ich glaube, in der Anzahl würde ich sagen, haben wir so, also wenn ich jetzt auf die Venenpatienten schaue, so etwa 2/3 Frauen und 1/3 Männer. Außerdem habe ich den Eindruck, die Frauen kommen eher, also wenn schon geringere Veränderungen auch äußerlich sichtbar sind, also ich sage mal Besenreiser, kosmetische Dinge stören eher als bei den Herren. Und die Gespräche mit den Herren, wenn ich frage, warum sind sie denn da und welche Beschwerden haben sie denn, fangen ganz häufig so an, dass sie sagen, meine Frau schickt mich.
Genau, also das ist bei mir auch so.
Bei den Herren ist meistens gar nicht so groß oder kommt halt immer erst sehr spät, wenn alles schon recht fortgeschritten ist.
Aber das sind ja eigentlich die Varizenpatienten, ne? Also genau. Bei denen ist es auch so, dass man den Eindruck hat, es ist vielleicht so, dass Frauen häufiger an Varizen erkranken als Männer. Aber ganz ehrlich, also wenn ich dann jetzt mal so Visite mache und über die Station gehe und mir so die Patientenbeine, die ja da so alle so sind, anschaue, dann weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Was ist da, hast du da ein bisschen recherchiert, was rausgekriegt?
Also zu den Zahlen jetzt in dem Sinne findet man, dass Frauen doch häufiger Krampfadern haben als Männern. Auch in der Bonner Venenstudie war es ja so, dass die Frauen da einen etwas erhöhteren Anteil hatten. Das liegt vor allem an den hormonellen Einflüssen. Also Östrogen und Progesteron machen unsere Gefäßwände weicher und beschleunigen damit letztlich auch die Entstehung von Krampfadern.
Das sind so also die ganz normalen zyklusabhängigen hormonellen Schwankungen im weiblichen Leben.
Genau, also das ist halt mit der Pubertät, ne, haben wir ja einen stärkeren Einfluss der Östrogene und hinterher mit dem Klimakterium lässt es wieder nach. Das gleicht sich dann auch tatsächlich hinterher wieder an, was so die Beschwerdesymptomatik angeht. Wenn Frauen durch die Wechseljahre hindurch sind, auch wenn man sozusagen das allgemeine kardiovaskuläre Risiko anguckt, das ist ja bei den, also das Risiko, Schlaganfälle, Herzinfarkte und sowas zu entwickeln, das ist bei Frauen, solange sie unter Östrogeneinfluss stehen, ein bisschen geringer als hinterher nach den Wechseljahren. Da gleichen wir uns den Herren an und haben dann im Endeffekt das gleiche Risiko wie sie, auch einen Schlaganfall, Herzinfarkt und Ähnliches zu entwickeln.
Aber es gibt ja auch diesen Satz in der Bonner Venenstudie, dass jeder 6. Mann und jede 5. Frau eine höhergradige chronische venöse Insuffizienz haben. Also zwischen jeder 5., also 20%, jeder 6. ist, glaube ich, so ein Riesenunterschied gar nicht mal vorhanden. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt also auch, es gibt Daten, oder habe ich gehört, das wollte ich zuerst sagen, dass das männliche Geschlecht benachteiligt ist in puncto Thrombosen oder idiopathischen Thrombosen. Ist da was dran? Stimmt das?
Genau, also das habe ich auf jeden Fall auch gefunden im Rahmen meiner Recherche zur heutigen Sendung, dass Frauen zwar auf der einen Seite häufiger, also insgesamt kriegen Männer, man muss das differenzieren. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Also Frauen haben häufiger Thrombosen in Becken und Beinen und Männer neigen öfter dazu, unprovozierte Lungenembolien auch zu bekommen. Woran auch immer das liegt, da gibt es irgendwie noch nichts Genaues zu.
Also die sozusagen die idiopathische Thrombose, die zu einer Lungenembolie führt, ist bei Männern häufiger.
Ja, also die Lungenembolie wird bei den Männern häufiger gefunden. Und wahrscheinlich nehmen die möglicherweise die Thrombose vorher gar nicht so wahr. Oder die Thrombose hat nicht das große Ausmaß, dass es tatsächlich klinisch symptomatisch wird. Darüber kann man jetzt natürlich ein bisschen streiten. Aber zahlenmäßig ist das offensichtlich auffällig. Und was ich also gerade zum Thema Thrombosen auch noch ganz interessant fand, bei den Frauen sind es vor allem die jüngeren Frauen, bei denen man dann häufiger Bein- und Beckenvenenthrombosen findet. Das hat auch wieder mit dem Östrogeneinfluss zu tun. Und insbesondere unter der Schwangerschaft, das ist dann sozusagen ja der Höchstrisikothrombose-Trigger, den wir Frauen im Laufe unseres Lebens erleben können, weil unser Blut da extrem gerinnungsfreudig ist, eigentlich um das Kind zu schützen. Damit steigt dann halt auch unser Risiko, Thrombosen zu entwickeln, insbesondere unmittelbar um die Geburt herum, also im dritten Trimester der Schwangerschaft und dann nochmal so 6 Wochen nach der Geburt, also diese klassische Wochenbettsituation, wenn man so will, ne?
Okay, aber dann kann man aber auch bei den schwangerschaftsbedingten thromboembolischen Erkrankungen ja gar nicht direkt von einer idiopathischen Thrombose sprechen. Also idiopathisch, also eine Thrombose, die einfach so jetzt aus heiterem Himmel auftritt, sondern das ist ja was hormonell Induziertes.
Genau, das ist ein Trigger. Mhm.
Ja, und ich habe eine Arbeit gefunden, da ist davon die Rede, dass für idiopathische Thrombosen, also so diese aus heiterem Himmel auftretenden thromboembolischen Ereignisse, dass da das männliche Geschlecht einen Risikofaktor darstellt. Ja. Das ist so, ne? Das kann man so sagen. Ist dann natürlich im klinischen Alltag ein bisschen schwer zu differenzieren, aber ich denke, es ist schon auch wichtig und ein Punkt, den man wissen sollte. Also ich kenne auch etliche junge männliche Patienten, die gekommen sind, ja, ich muss mich abklären lassen, ich hatte eine Lungenembolie. Das ist, und man findet dann doch durchaus relativ häufig in den Unterschenkelvenen noch Residuen. Mhm. Hast du das auch schon?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass tatsächlich die Männer möglicherweise diese kleineren Thrombosen oder Wadenmuskelvenenthrombosen oder so weniger wahrnehmen oder vielleicht auch dadurch, dass Männer vielleicht, ich weiß es nicht, häufiger oder intensiver Sport treiben, dann eh an Muskelkater ein bisschen gewöhnt sind, dass sie das dadurch irgendwie anders wahrnehmen oder denken, naja, ist jetzt nur so ein kleiner Krampf in der Wade, gehe ich nicht für zum Arzt. Und Frauen sind da möglicherweise sensibler und kommen dann auch mit den Beschwerden einfach eher.
Also man würde sozusagen im heutigen Sprachgebrauch von der Awareness sprechen.
Genau, ja.
Ja. Also wenn ich jetzt schon wieder neue Wörter verwende. Ja. Aber ich finde es schon ein wichtiger Punkt, dass man auch darüber informiert, also wenn ihr so einen ungewöhnlichen Muskelkater plötzlich habt, den ihr euch eigentlich gar nicht erklären könnt, weil ihr es vielleicht am Tag vorher nicht gerade im Fitnessstudio wart, man sollte durchaus an eine Muskelvenenthrombose denken.
Man meint ja oft, dass Thrombosen immer gleich dickes Bein, rot-livide Verfärbungen und so weiter machen. Das ist bei den kleinen Thrombosen tatsächlich nicht immer so, sondern das fühlt sich, so wie du gerade gesagt hast, ja oft tatsächlich an wie so ein anhaltender Wadenkrampf oder ein Muskelkater, der nicht verschwindet. Ja. Ne?
Also oft ist es auch gerade in der Wade so ein ganz bestimmter punktueller Schmerz. Und wenn man dann schaut, dann sieht man im Duplex einen Thrombus, der vielleicht 5 Zentimeter lang ist. Und 5 Zentimeter ist ja immer schon so das kritische Zeichen, dass man also therapeutisch arbeiten sollte.
Ja.
Das ist ja nun auch der nächste wichtige Punkt mit den Thrombosetherapien. Da unterscheiden sich doch die Konzepte bei Männern und Frauen, wie man jetzt weiß, auch, oder?
Also man weiß ja auf der einen Seite, dass also die verschiedenen, oder nein, insgesamt ja Medikamente bei Frauen und Männern doch nicht immer ganz gleich wirken. Also genau, zwar sind die meisten Studien, sagen wir mal, erstmal geschlechtsunspezifisch gemacht worden, aber man weiß zum Beispiel bei den Vitamin-K-Antagonisten, also dem, was man in Deutschland hier so als Makoma oder im englischsprachigen Raum als Warfarin kennt, dass die Frauen geringere Dosen brauchen in aller Regel, weil ihr Körperfettanteil höher ist, weil die Leberenzyme halt anders arbeiten und weil es halt nochmal eine stärkere Wechselwirkung mit den Hormonen gibt. Und Männer brauchen im Vergleich dadurch höhere Dosierungen in der Therapie. Und bei den DOACs, also diesen direkten oralen Antikoagulantien, also die moderneren Thrombosetabletten, sage ich mal in Anführungsstrichen, da scheint das weniger problematisch zu sein. Da wirkt das offensichtlich bei Männern und Frauen sehr ähnlich. Aber Frauen haben halt ein erhöhtes Blutungsrisiko, insbesondere wenn sie halt noch Menstruation haben. Also dass da oft auch höhere oder stärkere Blutverluste einfach da sind.
Ja, das ist unter Makoma ist nicht so beschrieben, aber unter den DOACs ist es beschrieben, dass es da große Unterschiede gibt. Und also die Erfahrung mit der Einstellung, also der therapeutischen Einstellung früher mit Vitamin A-K-Antagonisten, stimmt, das war bei Männern weitaus schwieriger als bei Frauen. Bei Frauen waren wir sehr schnell im Zielbereich, bei Männern dauerte das in der Regel länger. Ja, das ist tatsächlich so. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass dann im Klimakterium oder postmenopausal es Unterschiede gibt. Also ja, also da müsste man vielleicht nochmal nachforschen. Also dass sich da in der Dosierung unter Umständen Unterschiede ergeben können. Aber ich glaube, die Hauptsache sind dann immer die Co-Medikationen, die noch eine große Rolle spielen. Ja.
Es ist definitiv so, dass die Frauen, also je weniger Östrogeneinfluss sie haben, desto ähnlicher werden sie halt den Herren, also was diese Wirkungen angeht. Ne? Genau. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass ich gefunden habe, dass Männer auch Männer haben generell ein höheres Rückfallrisiko bei der Thrombose und das Ganze auch unter Therapie. Also unter den Antikoagulantien haben sie ein fast zweifach erhöhtes Risiko für das Wiederauftreten einer Thrombose im Vergleich zu den Frauen. Und das hat zur Folge, dass bei Männern häufiger die Tendenz besteht, sie auch länger und gegebenenfalls sogar unbefristet unter Blutverdünnung zu lassen, weil man Sorge halt vor diesem Rezidivrisiko hat.
Also das habe ich auch im eigenen Patientenklientel erlebt, bei zwei Männern, die also unter einer Antikoagulation nochmal eine Thrombose entwickelt haben. Das finde ich ein ziemlich bedenklicher Zustand. Die haben wir dann schlussendlich altbewährt auf Vitamin-K-Antagonisten eingestellt, auch aber dauerhaft. Ja, also das ist zum einen, kann es natürlich auch mal sein, dass die noch eine Begleiterkrankung haben, wie zum Beispiel Antiphospholipid-Syndrom oder so irgendwas. Das war bei diesen beiden Patienten nicht der Fall. Aber es ist, das habe ich bei Frauen noch nicht erlebt. Aber das ist ja natürlich statistisch überhaupt nicht relevant, weil da ist die Fallzahl natürlich viel zu klein in Lübeck vielleicht. Das muss man an Zehntausenden vielleicht untersuchen.
Also ich habe es tatsächlich sowohl bei Männern als auch Frauen schon erlebt, dass sie unter DOACs oder auch unter anderen Antikoagulantien Rezidive bekommen haben. Bei den Vitamin-K-Antagonisten war es tatsächlich oft, dass es schwierig war, einfach den richtigen INR, also den richtigen Spiegel zu erreichen. Und bei den anderen Präparaten war es dann so nach unserer Erfahrung, wir haben dann einfach das Präparat gewechselt und unter dem anderen Präparat war es dann hinterher kein Problem mehr. Also möglicherweise gibt es da auch unterschiedliche Empfindlichkeiten individuell. Ne?
Gibt es sicher. Also ich habe es jetzt zum Beispiel bei Patienten, die Apixaban eingenommen haben, erlebt. Und zwar hatten die aber keine tiefe Venenthrombose in dem Sinne, dass sie Beinvenenthrombosen gekriegt haben, aber die haben häufiger oberflächliche Venenthrombosen nach Anlage von peripheren Verwahlkanülen, also die es wegen einer Situation Infusionstherapie gebraucht haben, haben die tatsächlich unter Apixaban noch oberflächliche Venenthrombosen entwickelt. Das hat mich also sehr erstaunt. die wir dann also zu, dann haben wir halt umgestellt, dann haben Heparintherapie gemacht, also niedermolekulare Heparine, und dann insgesamt uns Gedanken gemacht, ob man bei Apixaban bleibt oder nicht. Aber das waren jetzt aber auch Frauen und Männer, also da gab es jetzt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede.
Ja. Was ich auch noch ganz spannend fand, dass bei den Frauen offensichtlich auch die genetisch zu findenden Gerinnungsstörungen stärker wirksam sind als, also vor allem jüngeren Frauen, also wie gesagt unter Hormoneinfluss stärker wirken als bei Männern. Insbesondere, wenn sie dann zusätzliche Risikofaktoren haben, also sowas wie Rauchen, lange Immobilisation und so weiter und so fort, dann haben die ein viel höheres Risiko, da dann auch relativ zügig Thrombosen zu entwickeln. Das ist ja oft auch, also zumindest wenn ich so an meine jungen Patientinnen denke, da ist es oft so, wenn das familiär vorher nicht bekannt war und die kommen dann gerne mal so nach Klassenfahrten, wo sie lange irgendwie im Bus unterwegs waren, eng gesessen haben, Busreise über 10 Stunden oder sowas, möglicherweise noch die Pille und rauchen. Und dann kriegen sie halt ihre Thrombosen und es fällt dann entsprechend, oder wenn man dann die Blutuntersuchung macht, fällt dann dieser Gerinnungsdefekt auf.
Ne? Ja, das stimmt. Also die sind insgesamt häufiger, als man denkt. Und ich glaube, dass halt die hormonelle Besonderheit im weiblichen Leben schon eine große Rolle spielt. Was mich auch interessiert, da habe ich aber ehrlich gesagt noch keine große Studie gefunden, wie das mit diesen Personen ist, die so eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen, also von Mann zu Frau oder umgekehrt, ob sich diesbezüglich am Thromboserisiko oder Thromboserate irgendwas ändert. Ehrlich gesagt, ich habe da schon mal mich so ein bisschen versucht, schlau zu machen, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden. Das wäre vielleicht mal tatsächlich ein Punkt, weil das ja auch gesellschaftspolitisch momentan, finde ich, ein Thema ist, das immer mal wieder diskutiert wird, ob man dann in so einer Situation eine Thromboseprophylaxe durchführen sollte oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also wenn Körper plötzlich der darauf ursprünglich nicht eingestellt ist, hohe Hormondosen bekommt.
Ja, also ich meine, man weiß ja, unter der Pille, je nach Präparat, erhöhen wir das Thromboserisiko um den Faktor 3 bis 6. Das ist ja schon relativ ordentlich. Und im Prinzip ist es ja, jetzt wenn wir sagen, Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau, ähnlich. Also wir führen ja auch in einem hohen Maße weibliche Hormone zu. Und dementsprechend müssten wir da auch eine entsprechende Thromboserisikoerhöhung bekommen. Mhm. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also ich habe es im eigenen Klientel jetzt noch nicht live erlebt sozusagen.
Nein, habe ich auch nicht. Also es ist halt nur ab und zu komme ich dann auf so eine Frage, also dass ich mir einfach so Gedanken mache und denke, Mensch, ja, das ist ja möglich, dass da das eine Rolle spielt.
Ja. Ja. Nee, also rein theoretisch müsste das tatsächlich auf jeden Fall so sein, ne?
Genau, so wie ich auch. Also ich habe jetzt schon häufiger nachgefragt, einfach weil es mich auch interessiert hat. Also es gibt ja so absolute Lipödem-Experten und man weiß ja auch, dass Lipödem wirklich nur bei Frauen auftritt. Und dann habe ich auch gefragt, ja, wie ist das denn mit Transfrauen? Neigen die denn dann dazu? Und dann haben ja also bisher alle, die ich gefragt habe, einhellig gesagt, nö. Da gibt es auch keine Daten dazu.
Aber ich glaube, dass das Phänomen vielleicht noch ein bisschen zu jung ist, sozusagen. Also
vielleicht,
weil
ja.
Dass da einfach noch keine relevanten Fallzahlen zusammengekommen sind. Also ich kann mich an einen Patienten in unserer Zeit erinnern, der war zwar kein Transgender, aber der hat aufgrund eines Tumors erhöhte Östrogenwerte gehabt und hat tatsächlich an den Beinen, und das war der Grund, warum er zu uns gekommen ist, ein Lipödem-ähnliches Bild entwickelt. Und dann haben wir uns halt auf Hormonsuche begeben und haben gesagt, das kann eigentlich sonst gar nicht sein. Und haben das tatsächlich, also haben diesen östrogentriggernden Tumor dann auch entsprechend gefunden.
Das habe ich auch tatsächlich erlebt. Also ein Patient, der auch aufgrund eines, ich glaube, das war ein Prostatakarzinom oder irgendwas, hat der eine Hochdosis östrogenhaltige Therapie bekommen. Der hat auch ein Lipödem entwickelt, ja. Das stimmt.
Also von daher müsste das auch da durchaus möglich sein. Aber das sind halt wahrscheinlich noch insgesamt zu kleine Patientengruppen, als dass es irgendwie auffälliger wird. Ne?
Mhm. Mhm. Aber ich finde schon interessant, dass also auch gerade bei Medikamenten jetzt vermehrt darauf geachtet wird, ne? Auch bei Studien, dass also die Studien nicht mehr ausnahmslos an männlichen Patienten gemacht werden, sondern auch gleichermaßen Männer und Frauen, und dass auch geschaut wird, wie es im Rahmen der Schwangerschaft ist. Das finde ich nun auch sehr, sehr wichtig.
Ja, auch dass getrennte Auswertungen einfach erfolgen. Ja. Vorher hieß es ja immer nur, wir haben eine Studie gemacht an 20.000 Patienten, also ganz allgemein und neutral formuliert. Und jetzt schaut man ja spezieller hin, wie ist es mit Frauen, wie ist es mit Männern. Also früher hieß es ja immer nur, bei Leberinsuffizienz oder Nierenschäden müssen wir die Dosis anpassen. Aber mittlerweile ist es ja durchaus so, dass es auch Hinweise bei Männern und Frauen gibt, wie man es möglicherweise besser dosieren könnte. Ne?
Mhm.
Genau. Wie hast du das? Das ist ja, vorhin haben wir ja schon mal kurz über das Thema Schwangerschaft gesprochen. Das ist ja auch so eine besondere Situation quasi im Leben der Frauen, also die Männer ja eigentlich nie erleben. Und wir haben ja oft Frauen, die, ja, sagen wir mal, mit Beginn oder mit Fortschreiten der Schwangerschaft dann das erste Mal Krampfadern wahrnehmen, also sei es an den Beinen oder manchmal auch im Genitalbereich, und dann halt das erste Mal in die Sprechstunde kommen. Was sagst du diesen Damen dann? Also sollte man die Krampfadern während der Schwangerschaft angehen oder welche Empfehlung gibst du?
Naja, das hängt ganz davon ab, ist es die erste oder zweite, dritte oder vierte Schwangerschaft. Und also wenn es jetzt im Rahmen der ersten Schwangerschaft auftritt, also ich empfehle Kompressionen, und es gibt ja spezielle Schwangerschaftsstrumpfhosen, also oder Kompressionsstrumpfhosen für schwangere Frauen. Die sind, finde ich, sehr, sehr gut. Die sind auch, ich glaube, die Wartezeit, bis man die bekommt, gar nicht mal so lange. Und würde denen dann auf alle Fälle aber nicht während der Schwangerschaft jetzt an diesen Krampfadern was zu tun, sondern die Entbindung abzuwarten, die Stillzeit abzuwarten und dann zu schauen, ob die sich zurückbilden. Also man unterscheidet Varizen in der Schwangerschaft von der sogenannten Schwangerschaftsvarikose, und das eine bildet sich zurück eben und das andere, da persistiert das, und dann kann man überlegen, ob man, wenn die Stillzeit rum ist oder es passt, man die Varizen behandelt, egal wie, oder ob man einfach weiter zuwartet. Ist natürlich auch eine Frage, ob noch weiterer Kinderwunsch besteht, ob die Familienplanung abgeschlossen ist, ja oder nein. Und oftmals ist es so, dass eine Patientin, die jetzt während der ersten Schwangerschaft Varizen entwickelt, die bilden sich zurück. Bei der zweiten Schwangerschaft kommen die dann gerne an derselben Stelle wieder zum Vorschein. Und oftmals persistieren sie dann nach der zweiten Schwangerschaft. Das habe ich also so in meinem Erfahrungsschatz jetzt festgestellt, bei manchen Patientinnen auch erst nach der dritten Schwangerschaft. Aber spätestens dann bleiben sie eigentlich dann bestehen, und dann kann man nach abgeschlossener, naja, familiärer Situation, die es dann zulässt, die Therapie dann planen. Mhm. Ja, also so mache ich es dann. Ja. Aber ich habe durchaus auch Patientinnen, die dann während der Schwangerschaft Thrombosen entwickeln, oberflächliche oder tiefe Thrombosen, das ist unterschiedlich, aber meistens sind es oberflächliche Thrombosen, und da behandeln wir mit niedermolekularen Heparinen auch über die Entbindung hinaus.
Ja, genau, das macht man ja normalerweise auch, also auch wenn bei Frauen, die jetzt schon vorher Thrombosen hatten oder eine Gerinnungsstörung angeborenermaßen bekannt ist, die begleitet man ja in der Schwangerschaft eigentlich dann auch mit entsprechenden gerinnungshemmenden Medikamenten, in der Regel mit niedermolekularem Heparin, mindestens, wie gesagt, in dieser Hochrisikophase peripartal. Ne? Das empfiehlt sich dann oft auch, eine Begleitung durchs Gerinnungszentrum mitmachen zu lassen, dass da auch im Blut nochmal die Spiegel mit kontrolliert werden.
Ja, das ist ganz wichtig. Also die Gerinnungsbegleitung, das finde ich auch, ja.
Genau. Hattest du schon mal Patientinnen, das kommt ja auch durchaus mal vor, die sich Besenreiser veröden lassen und dann plötzlich feststellen, sie sind jetzt schwanger? Also sozusagen, dass die Verödung schon unter Schwangerschaft erfolgt ist?
So nicht ganz so oft, aber durchaus ja. Ja, die sagen dann den Kontrolltermin ab und sagen, ja, ja, gut, ich bin jetzt aber doch schon in der 12. Woche. Ach so. Aber es ist so, dann verfolge ich die natürlich. Und ich konnte jetzt also nicht feststellen, dass also da eine Besenreißerverödung irgendwas Schlimmes angerichtet hat. Aber also natürlich hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht.
Ja. Ja, genau. Das ist uns halt auch schon einige Male passiert. Wir haben vor einigen Jahren aus diesem Anlass dann auch mal eine größere Recherche gemacht, haben geguckt, was es da in der Literatur zu gibt und auch noch mal ganz eingehend die Fachinformationen zum Etoxisklerol studiert, aber es gibt tatsächlich, es wird natürlich nicht empfohlen, das in der Schwangerschaft anzuwenden oder nur unter ganz kritischer Indikationsstellung, aber es gibt halt tatsächlich keine Hinweise, weder in der Literatur noch durch die biochemischen Daten sozusagen, dass es da erhöhtes Risiko für Mutter und Kind geben würde. Aber natürlich möchte man nicht eigentlich ja in ein ohnehin schon sehr gerinnungsfreudiges Gerinnungssystem noch weitere Trigger hineinsetzen. Ne?
Das denke ich auch. Also das ist schon aktiviert genug, das muss man jetzt nicht nochmal stimulieren. Ja.
Genau. Wie handhabst du das denn? Also auch das ist ja immer wieder eine Frage, die die Frauenseite dann betrifft, wenn Frauen Hormonersatztherapie machen möchten und im Rahmen der Perimenopause, Menopause zum Thromboserisiko. Also gibt es da spezielle Empfehlungen oder schickst du sie zum Gynäkologen oder wie
also,
handhabst du das?
Wenn das zur Sprache kommt, dann empfehle ich schon, sich bewusst zu verhalten. Also wenn jetzt irgendwelche, sagen wir mal, Langstreckenflüge anstehen oder sowas. Mhm. Erkundige mich auch, ob in der Familie oder in der persönlichen Anamnese schon mal Thrombosen aufgetreten sind. Und wenn ja, dann empfehle ich eine Thromboseprophylaxe unter der Hormonersatztherapie. Also das empfehle ich schon, aber eine klare Evidenz dafür habe ich nicht gefunden. Also das ist, muss ich ehrlich sagen, dann auch eher so ein individuelles Abschätzen und Einschätzen, wie könnte im jeweiligen Fall das Thromboserisiko sein. Mhm. Ja.
Also man muss ja sagen, bei den oder dazu gibt es ja durchaus Daten, dass das Risiko unter den Gestagenpräparaten, die man systemisch zuführt, geringer ist als unter den Östrogenpräparaten. Und bei den Östrogenpräparaten hat man ja die Möglichkeit, vieles auch in Form von Gelen oder Pflastern zu machen. Genau. Ja. Und da ist das Risiko dann halt auch nochmal geringer, Thrombosen zu entwickeln. Ne? Also die transdermale Aufnahme ist da offensichtlich der bessere Weg. Aber wie gesagt, insbesondere wenn es schon Thrombosen familiär und in der eigenen Vorgeschichte gegeben hat, sollte man mit den Östrogenpräparaten extrem vorsichtig sein und das wirklich nur nach sehr individueller Beratung überhaupt machen. Oder vielleicht gibt es halt bessere Alternativen, sagen wir mal so.
Ja. Ja.
Was ich noch gefunden habe zu den Herren zum Thema Thrombosen, auch das ist ja immer mal wieder, gerade jetzt in den aktuellen Zeiten, Männer und Bodybuilding und Einsatz von Testosteron im Rahmen von Bodybuilding, auch das erhöht entsprechend die Gerinnung. Auch das darf man nicht außer Kraft oder außer Acht lassen. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer über die weiblichen Hormone, über das Östrogen gesprochen, aber auch das Testosteron kann natürlich das Thromboserisiko erhöhen, insbesondere wenn es
auch
im Übermaß.
Gut, dass du das nochmal sagst. Ne? Ja, das finde ich sehr wichtig. Ich meine, das ist ja auch das, was wir anfangs hatten, dass die idiopathische Thrombose ja eher bei Männern ist. Und ich denke, da muss das Testosteron Relevanz besitzen. Also anders kann ich mir das jetzt nicht erklären.
Ja.
Mhm.
Ja.
Aber manche Patienten oder manche jungen Männer oder auch Mittelalter oder auch ältere Herren, die machen ja manchmal exzessive sportliche Betätigungen in diesen Fitnessstudios. Ich lasse mir das immer so ein bisschen berichten und dann auch, weil einfach was mich interessiert, aber da bin ich manchmal bass erstaunt. Oder Leute, die am Tag 100 Kilometer Fahrrad fahren. Also das finde ich
das ist dann exzessiv.
Also ich kann es für mich mir das jetzt nicht so vorstellen.
Ja, ja. Was ich auch noch ganz spannend fand, ich habe Unterschiede gefunden zum Thema Fibrinstruktur und Fibrinolyse. Also Fibrin ist ja dieses, der Klebstoff sozusagen, der unsere Trompen gewissermaßen zusammenhält oder an der Venenwand hält. Und bei den Frauen scheint es so zu sein, dass sie, solange sie unter Östrogeneinfluss stehen, engmaschigere Fibrinnetze haben und damit sind die Trompen schwerer aufzulösen als bei den Herren. Bei den Herren sind die Netze etwas strukturloser. Sie sind aber empfindlicher gegenüber entzündlichen Triggern. Also wenn Herren noch zusätzliche andere Risikofaktoren haben, die Entzündungen an den Gefäßwänden machen, scheint da eher das Problem zu liegen. Und bei den Damen ist unter Östrogen die Fibrinolyse geringer. Also das heißt auch da wieder ein Faktor, der die Rinnsel nicht nur schlechter, sondern auch langsamer abbaut.
Man kann sich so einfach so platt so vorstellen, dass das Östrogen hilft, einer potenziellen Schwangerschaft gut zu helfen, indem also sollte die Mutter irgendeine Verletzung erleiden mit einer Blutung, dass diese sofort zystieren kann. Also das ist jetzt etwas plakativ formuliert, aber ich glaube, so kann man sich gut vorstellen, warum das vielleicht solche Unterschiede gibt. Ne?
Genau, also ist klar, das hat die Evolution sich eigentlich gut gedacht. Also unsere stärkere Gerinnung soll ja dazu dienen, insbesondere das ungeborene Leben zu erhalten, sozusagen.
Ne? Genau. Ja.
Was vielleicht auch manchmal noch ein interessanter Faktor ist, jetzt hatten wir ja schon über Krampfadern gesprochen, wir haben über Thrombosen gesprochen. Ein großer therapeutischer Komplex bei der Krampfadertherapie oder bei allen phlebologischen Therapien eigentlich ist ja die Kompression. Und hast du da Unterschiede zwischen Frauen und Männern erlebt, was jetzt vielleicht den Einsatz unterschiedlicher Materialien angeht oder Kompressionsklassen oder... Ist dir da mal irgendwas untergekommen?
Eigentlich nur in der jeweiligen Akzeptanz. Mhm. Ja. Also die Frauen sprechen häufiger von Kompressionsstrümpfen und die Männer sagen in der Regel Thrombosestrümpfe. Mhm. So. Damit ist also schon mal ein Unterschied. Also das wollte ich auch schon mal auswerten, weil ich das hochinteressant finde, dass es so unterschiedlich wahrgenommen wird. Und ansonsten sind die Männer, wenn sie tatsächlich mal eine Thrombose hatten, haben die eine sehr, sehr hohe Adhärenz und tragen also sehr konsequent und richtig pünktlich ihre Kompressionstherapie. Und die Männer, die jetzt Varizen haben, die tragen es eher weniger. Also die, der Klassiker ist, ja, die habe ich jetzt heute nicht an, weil ich komme ja zu Ihnen zur Untersuchung. Ja. Mhm. Also da weiß ich ganz genau, dass die auch sonst nicht an sind. Und bei den Frauen ist es so, ja, also die Dauerbereitschaft, Kompressionsstrümpfe zu tragen, ist auch nicht so groß. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich die mit einer Kompressionsklasse 1 ausrüste, dann ist die Bereitschaft größer. Das ist tatsächlich so, ja.
Ja. Genau, also ich habe da so, was jetzt die Wirkung angeht, auch keine Unterschiede gefunden, aber auch so aus dem klinischen Alltag heraus, einmal was so die Varianten angeht, die die Patienten haben möchten. Also bei den Frauen ist es doch eher mal die Strumpfhose oder die oberschenkellangen Strümpfe, während die Herren tatsächlich eigentlich fast immer einen Kniestrumpf
bevorzugen. Ja.
Und die Herren brauchen oft etwas festere Materialien, dadurch, dass das Gewebe ja auch fester ist, um da einfach die gleiche Wirkung der Kompression zu erreichen. Also dann auch so, dass man wirklich was sieht, dass sich vielleicht Hautveränderungen zurückbilden oder Ekzeme verschwinden und so, brauchen die eher festere Materialien. Und in der Regel trägt die Kompressionsindustrie dem ja auch Rechnung, dass die Herrenstrümpfe im Sortiment einen, wenn auch jetzt nicht höheren Anpressdruck, aber festeres Gestrick haben als die eher Damenstrümpfe.
Ja, ja.
Und was halt tatsächlich immer noch ein großer Unterschied ist, ist das Thema Hautpflege unter Kompression. Das funktioniert bei den Damen eigentlich ganz gut, also dass sie abends freiwillig die Beine eincremen, wenn sie die Strümpfe ausziehen. Bei den Herren muss man das schon immer wieder eigentlich erwähnen, dass sie bitte schön dran denken und dass dieses weiße Geriesel nach dem Ausziehen der Strümpfe nicht so sein muss.
Ja, das stimmt. Also diesen Unterschied bemerke ich auch. Was ich auch noch festgestellt habe, die Herren interessieren sich doch auch sehr für die Physik dahinter. Das habe ich auch schon festgestellt. Und wenn man das erläutert und erklärt, dann sind die also sehr bereit, diese Therapie durchzuführen. Also das finde ich schon auch gut. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das bei den Frauen auch so wäre, dass sie auch sich mehr für die Physik der Kompression interessieren würden und vielleicht dann auch etwas mehr Bereitschaft hätten, die zu tragen.
Ja. Genau. Also das, ja. Kann ich alles so unterstreichen. Ja, also auf meinem Zettel habe ich jetzt eigentlich alle Stichpunkte abgehakt, die ich hier so drauf hatte.
Das Gute ist, ich habe gar keinen Zettel gehabt. Da steht es aber auch
nicht. Manchmal reicht auch ein Zettel, obwohl wir nicht am gleichen Ort sitzen.
Ich glaube auch, uns reicht einer.
Genau, wir kriegen das auch so hin. Ja, hast du sonst noch irgendwas so abschließend zu diesem Thema zu sagen?
Also ich finde immer, wenn wir uns das so unterhalten und während der Unterhaltung, das merken die Zuhörer ja wahrscheinlich auch, sprudelt bei mir immer so die Fantasie. Und ich habe wieder ganz viele offene Fragen, die ich sehr gerne beantwortet wissen würde. Und naja, also vielleicht ist der ein oder andere Interessierte, der vielleicht eine Doktorarbeit machen möchte, mal bereit. Also das muss jetzt ja auf gar keinen Fall in Lübeck sein oder darf natürlich auch gerne in Lübeck sein. Aber es gibt ja viele Standorte in Deutschland, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und ich finde, es ist wirklich eine interessante Frage, nochmal nach dem hormonellen Status zu gucken und welche Rolle es wann wie spielt und wie es ist bei Menschen, die im Laufe ihres Erwachsenen oder jungen Erwachsenenlebens eine Transformation von dem einen zum anderen Geschlecht durchführen. Und zwar, ich finde es in beide Richtungen interessant. Ja, und mich würde halt einfach interessieren, ob bei diesen Personen die Thromboserate erhöht ist. Also, ja.
Insbesondere unter diesen hochdosierten Therapien. Ne?
Ganz genau. Ja. Oder ob da eine Thromboseprophylaxe sinnvoll wäre. Also das ist was, einfach weil ich finde, die Thrombose ist eine Erkrankung, die halt schon sehr ernste Komplikationen haben kann und deswegen muss man halt einfach da aufmerksam sein.
Ja, im Zweifelsfall einfach auch lebensbedrohlich sein kann.
Also, genau.
Ja.
Genau.
Ja gut, dann sind wir am Ende mit unserem Thema Gendern in der Phlebologie. Und wir sagen Tschüss für heute, freuen uns auch über Fragen, die uns erreichen, damit wir sie vielleicht in nächsten Sendungen aufgreifen können. Und nur eine persönliche Beratung ist natürlich im Rahmen des Podcasts in dem Sinne nicht möglich. Aber wir sind gerne bereit, zu bestimmten Themen auch zu recherchieren und nachzuschauen und das dann weiter zu erörtern. Von daher Tschüss für heute.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.